Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Neujahrsfundgrube. Das Jahr 1993 ist 17 Stunden alt und ich möchte Ihnen in dieser 18. Stunde zum ersten Mal, logisch zum ersten Mal in diesem Jahr, einige Schmankerl von vorvorgestern servieren, die sicherlich auch bei Ihnen Erinnerungen wecken werden.
Ja, was war denn jetzt das? Ja, ich werd verrückt. Da klebt ja was Rotes an meinem Leintopf.
Man hat ihm die Figuren, die er gespielt hat, total abgenommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht das Gefühl hatte, der spielt irgendjemand, sondern man hatte dann schon das Gefühl, der ist diese Figur.
Er war ein demütiger Schauspieler. Er wollte immer arbeiten und es gut machen. Und man hat ihm, als er so berühmt wurde, zu wenig gesagt. Er hat sich oft bei mir beklagt, du Ilse, die sagen ja gar nichts mehr, die fordern nichts mehr von ihm.
Ja, Frau Gerold, und so muss ich Sie auch fragen. Wo waren Sie am Montagabend zwischen 22 und 24 Uhr?
Ich war zu Hause.
Kann das jemand bezeugen, dass Sie zu Hause waren?
Der Gustl war mit sich im Reinen. Der Gustl hat gewusst, wie gut er ist. Dem Gustl ist von links und rechts und von allen Menschen gezeigt worden, dass man ihn gern mag. Er hat ja auch seinen Teil dazu gegeben, dass man ihn mögen konnte. Der Gustl war erfolgreich. Vielleicht kommt daher diese große innere Ruhe.
Aber er konnte unglaublich grantig werden, wenn er das Gefühl hatte, da geht es nicht mehr um die Sache, sondern um irgendwas anderes.
Nun, ich möchte nicht wissen, wie du die Leute da drunten oft erscheinst. Weißt du, gar so fechten. Vor nix kommt nix.
Wenn man mit ihm gearbeitet hat, irgendeine Schublade ziehen, das sagt Made Wiesen oder so irgendwas, das gab es bei ihm überhaupt nicht.
Wir werden oft gefragt, wie war er denn so im Privaten? Und dann kann ich nur immer sagen, er war genauso wie der Meister Eder zum Beispiel. Liebevoll, kann auch streng sein, war genauso wie der Meister Eder.
Der hat ja auch seinen Fahnenmast im Garten gehabt, da wurde auch schon öfter mal die Bayernfahne, die weiß-blaue, dann öfter mal gehisst. Also wenn wir sonntags gekommen sind und es war schönes Wetter, dann wurde diese Fahne gehisst.
Und meistens auch Lederhosen angehabt. Also klamottenmäßig war er immer recht bayerisch angezogen.
Ja, und dann, man denkt ja, das hat wer erfunden. Aber nein, dann heißt der Mann auch tatsächlich noch Bayerhammer. Der Name passt wie der Senf zu den Weißwürsten, die er als Himmelspförtner im Volksstückklassiker Der Brandner Kaspar zuzelt. Oder wie der Schaum auf die halbe Bier, den ihm als Schreinermeister Eder der kleine Kobold Pumuckl vom Glas schlägt. Der Name ist, mit Verlaub, der Hammer.
Ja, das ist richtig. Ja.
Von dem, was er verkörpert hat, hat das 1A gepasst.
Ja, auch so als Mensch hat er den Namen einfach repräsentiert. Ja.
Aber Obacht! Adolf Gustav Rupprecht Maximilian Bayerhammer, den alle Welt nur liebevoll Gustl nannte, schrieb sich nicht wie das ach so schöne Bayernland. Er war kein Bayerhammer. Es fehlt das E zwischen dem Y und dem R. Als wollte der Träger des Namens schon mit der Schreibweise ein sichtbares Zeichen setzen, dass die Gleichung Bayerhammer ist gleich Bilderbuch Bayer nicht restlos aufgeht.
Ich bin ein Bayer, ich weiß es. Ich versuche, dieses Klischeebild des Bayern immer ein bisschen zu korrigieren.
Der Hammerbayer.
Volksschauspieler Gustl Bayerhammer.
Ein bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold.
Als ich geboren wurde, da koboldste der Pumuckl schon seit einigen Jahren im Radio herum. In den Hörspielen von Alice Kaut über diesen unsichtbaren kleinen Kerl, der allein für den Schreinermeister Eder sichtbar ist, seit er an dessen Leimtopf hängen geblieben ist. 1969 aber, just im Jahr meiner Geburt, begann die Plattenfirma EMI Elektrola, die Abenteuer nochmal neu für Langspielplatten zu produzieren. 78 Geschichten auf 39 LPs, jeweils zwei Abenteuer auf einer, eins auf jeder Seite. Und die liefen bei mir in der Heavy Rotation, wenn ich krank von der Schule daheim bleiben musste. Dann lauschte ich auf dem väterlichen Dualplattenspieler meinen Pumuckl-Platten, einer nach der anderen. Mit Hans Klarin als Kobold, dessen kieksende Stimme einem verriet, dass der Pumuckl am liebsten Schabernack macht, ganz ohne, dass das damals schon die Titelmelodie angekündigt hätte. Aber noch nicht mit Gustl Beyerhammer als Meister Eder, denn den sprach damals noch Alfred Pongratz. Beyerhammer hatte anfangs nur gelegentliche Gastauftritte als einer der Handwerkerspezel des Schreinermeisters, wobei er meist als klassischer Stammtischbruder mit hemdsärmeligem Humor besetzt wurde.
Eder, das ist halt schon das zweite Mal, dass dir das Besteck rauskommt, Eder.
Na, ich meine nicht das Besteck.
Er wird. Ja. Der Eder hat das Besteck spät bestellt.
Ja!
Ich bin stolzer Besitzer aller 39 Schallplatten dieser ersten Reihe. Und so schloss ich schon in meiner Kindheit innige Bekanntschaft mit all diesen wunderbaren Volksschauspielerinnen und Volksschauspielern, die darauf zu hören waren. Mit der resoluten Ernie Singerl, die oft als Zugefrau des Schreinermeisters besetzt wurde. Mit dem leutseligen Olf Fischer als Schlosser Bernbacher. Mit dem mürrischen Karl Obermeier, der munteren Kitty de Bruyne, dem knödelnden Max Grieser und eben mit Gustl Beyerhammer, der so herzhaft lachen konnte, dass mein Bett wackelte. Aber 66 Folgen lang gab der so herzensgute Alfred Pongratz den Meister Eder. Bis zu seinem Tod 1977. Erst in den letzten 12 Folgen übernahm Beyerhammer und ich erinnere mich noch genau, wie irritiert ich war, als plötzlich nicht mehr Pongratz zum Pumuckl sprach. War der Kobold am Leimtopf eines anderen Handwerkers pappen geblieben? Aber nein, auf der Platte Pumuckls Rache, B-Seite Pumuckl und die Briefmarken, war plötzlich der Beyerhammer der Eder. Und dabei auf Anhieb so einnehmend, als wäre er es schon immer gewesen.
Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Dich ärgert der Herr Schladerer so, dass ich ihn ärgere und statt dass aus zwei Ärgern ein großer Ärger wird, wird große Freundlichkeit draus.
Ja, mein Pumuckl, es gibt halt so ein paar Menschengesetze, die sind für Kobolde schwer zum Verstehen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass jedem einmal eine Laus über das Leber laufen kann. Und wenn die Laus die Form von einem Kobold hat.
Moment.
Heute ist Gustl Beyerhammer im kollektiven Gedächtnis fest mit dieser Rolle verwachsen. Und natürlich ist er längst auch für mich der Meister Eder, der mir als Kind so sehr ans Herz wuchs, dass ich ihn jederzeit als Opa adoptiert hätte.
Sonntags war so zu Hause Sendung mit der Maus und dann ging's los. Dann ging der Anruf zur Oma, wir fahren jetzt los. Und wir haben immer gefragt, zu welchen. Und dann haben die immer gesagt, zu Pumuckl, Oma und Opa. Also regelmäßig alle zwei Wochen sonntags zum Opa.
Für Florian, Fabian und Sebastian Beyerhammer war der Meister Eder also tatsächlich der Großvater. Oder eigentlich war Gustl Beyerhammer deren Opa. Das konnte schon mal verwirrend sein.
Also er hat jetzt nie zu Hause gesagt, du, ich drehe heute das da und heute machen wir das und das. Als wir bei ihm waren, hat er nicht über seine Arbeit gesprochen. Da war er einfach nur Opa. Und dann durften wir bei ihm zu Hause natürlich auch diese Folgen anschauen. Und irgendwann habe ich und mein Bruder mich verdutzt umgedreht und haben zurückgeschaut. Und habe gesagt, der schaut genauso aus wie der im Fernsehen. Ja, also ich glaube, das war früher noch nicht so bewusst. Ja.
Das ist das Grab.
Das mit den Sonntagsbesuchen ist nun schon lange her. Heute besuchen die Enkel ihren Opa gelegentlich am Grab auf dem Friedhof in der Münchner Vorstadtgemeinde Kreiling, wo Beyerhammer einst gewohnt hat. Ich treffe die drei dort an einem klirrend kalten Wintervormittag. Schnee liegt auf der Grabplatte, die Sebastian und Fabian mit bloßen Händen freischaufeln, damit die Inschrift sichtbar wird.
So, und da ist die Oma. Und wenn wir jetzt noch weiter höher gehen würden, würden wir die Großeltern auch noch sehen.
Oh, Gustl Beyerhammer liegt im Familiengrab, unter anderem bei seiner Frau Irmgard Henning und seinem Vater Max Beyerhammer, beide ebenfalls Schauspieler. Aber der Gustl, keine Frage, überragt sie an Ruhm und Bekanntschaft. Das haben auch seine Enkel früh festgestellt, dass ihr Opa halt doch nicht einfach nur der Opa ist.
Also wenn der zu uns nach Hause gekommen ist, nach Kirchheim, dann haben wir den natürlich vorher angekündigt. Und da standen ungefähr 20 Kinder und wollten ein Autogramm haben. Aber er war immer sehr fanfreundlich, sage ich einmal.
Ja. Es gab dann immer diese Anfrage auf Autogramm. Es war natürlich dann, wenn wir da waren, dann mal hoch ins Büro, wo er dann auch seine Texte genannt hat. Und dann ging es an den Schreibtisch und dann standen wir links und rechts vom Stuhl und dann haben wir die Namen aufgesagt, von dem wir jetzt alles ein Autogramm brauchen.
Er hat immer schön mit Füllfederhalter unterschrieben. Ganz klassisch. Und hat auch immer das Datum dazu geschrieben.
Ja, Pumuckl. Kleiner Pumuckl. Bist doch ein lieber Kerl. Ich hab's doch gewusst, dass du das Herz am rechten Fleck hast.
Nach dem Meister Eder waren die ganzen Generationen vom Kleinkind bis zur Großmutter Bayerhammer-Fans. Und das hat ihm schon gefallen.
Der Schauspieler Gerd Anthoff war nicht nur ein Kollege von Gustl Bayerhammer, sondern ein enger Freund. Der Meister Eder, sagt Anthoff, war für Bayerhammer fast so etwas wie die Rolle seines Lebens.
Erstens hat sie ihm Spaß gemacht, weil sie schauspielerisch für ihn wohl eine Herausforderung und eine Befriedigung war. Und sie hat ihm natürlich eine Popularität verschafft, die er mit normalen Rollen so nie geschafft hätte.
Gustl Bayerhammer, der generationenübergreifende Publikumsliebling, der gutmütige Großvater der Nation, die Inkarnation des gestandenen bayerischen Volksschauspielers.
Aber bis er es dahin schafft, dauert es seine Zeit. Erfolg und Popularität beginnen sich nämlich erst spät einzustellen, als Gustl Bayerhammer bereits auf die 50 zuging.
Ich habe angefangen in Sigmaringen und dann in Tübingen. In Tübingen war ich komischerweise der Nachfolger von Horst Tappert. Der ging weg und ich kam hin. Dann kam Augsburg, dann war ich schon ein bisschen näher. Mein Ziel war immer München. Und ich musste also noch den Umweg machen über Karlsruhe und über Salzburg.
Stationen einer Provinzkarriere, die unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt. Davor Kindheit als Sohn eines Charaktermimen, Max Bayerhammer, dem der kleine Gustl neugierig zusieht, wenn er daheim Schauspielunterricht gibt. Trotzdem will der Vater nicht, dass der Filius in seine Fußstapfen tritt.
Nein, mein Vater war dagegen. Ich glaube aber nicht einmal, dass er dagegen war. Er wollte mir es nur nicht zu einfach machen.
Gustl lernt Buchhaltung auf der Kaufmannsschule. Vermutlich rührt daher seine spätere Neigung, akribisch Buch zu führen über seine Rollen. Drehtage, Premierentermine, jede einzelne Vorstellung mit Ort und Datum fein säuberlich eingetragen in Listen. Zu Beginn handschriftlich, später getippt mit der Olympia-Schreibmaschine. Mit 18 wird Gustl Bayerhammer Nachrichtenfunker bei der Luftwaffe. Und noch vor Kriegsende legt er die Schauspielprüfung am Schillertheater in Berlin ab, beim großen Heinrich George, Vater von Götz George, der wie Bayerhammer Tatortkommissar werden sollte.
Allerdings mit denkbar anderem Ermittlerstil. Götz Georges Schimanski, ein Draufgänger. Bayerhammers Melchior Feigl, eher ein Denker. Zum Helden fühlte sich Bayerhammer jedenfalls nie berufen.
Ich bin ja einer von der saudummen Generation, der 17 Jahre alt war, wie der Krieg anging. Und da war ja nun das Höchste, was man erleben konnte oder nicht erlebt, nämlich der Heldentod. Und der hat mich schon sehr beschäftigt und ich habe nie irgendwie mit dem Heldentod was anfangen können.
Nach dem Krieg kehrt Gustl Bayerhammer zurück nach Süddeutschland, zaundürr und mit Schauspieldiplom in der Tasche und findet prompt sein erstes Engagement. Allerdings nicht in München, sondern in Sigmaringen. Für 150 Mark Monatsgage wird Bayerhammer Ensemblemitglied am Hohenzollerischen Landestheater. Eine Kleinstadtbühne, dafür ist die Stadt unzerstört. Zusammen mit Bayerhammer beginnt dort ein gewisser Toni Berger. Es ist der Anfang einer lebenslangen Freundschaft unter Kollegen. Ein Jahr später stößt auch noch die junge Schauspielerin Irmgard Henning zur Sigmaringer Truppe. Es entsteht ein noch innigerer Bund fürs Leben. Henning wird schon bald Bayerhammers Ehefrau, obwohl das gar nicht im Sinne von deren Verwandtschaft ist, wie sie sich Jahrzehnte später erinnert.
Aber wir waren ein Onkel aus Berlin zu Besuch gekriegt und dann hat er den Gustl besucht in der Früh und da war der Gustl noch unter der Waschschüssel mit Oberkörper. Dann ist mein Onkel nach München gefahren zu meiner Mutter und hat gesagt, den kann die Irme nicht heiraten, der ist bestimmt totgang, weil der so dünn war.
Die Irmi heiratet ihren Gustl hernach grad mit Fleiß. Den gemeinsamen Sohn, der schon bald geboren wird, tauft das Paar nach dem Großvater, Max. Und seine Ehefrau wird Bayerhammer seinen Lebtag Mai Eude nennen. Liebevoll versteht sich. Auf dem Spielplan in Sigmaringen stehen die großen Klassiker. Goethe und Schiller, Lessing und Molière. Doch nach der Währungsreform 1948 geht die Bühne ein. Die Leute haben kein Geld mehr und mit dem Scheitel Holz, das jeder Zuschauer mitbringen muss, zusätzlich zur Eintrittskarte, lässt sich zwar das Theater beheizen, aber die Kasse nicht füllen. Für Bayerhammer beginnt die Ochsentour durch die sogenannte Provinz. Ein paar Jahre hier, ein paar Jahre dort und immer so weiter. Rund 2 Jahrzehnte geht das so. Mit im Gepäck stets das Heimweh nach München und der Fülle des bayerischen Wohllauts.
Ich muss Ihnen ja gestehen, dass ich 20 Jahre lang auf diesen verschiedenen Engagements überhaupt keine bayerische Rolle gekriegt habe. Sondern da waren es ja nur klassische Rollen, von Shakespeare bis Dürrenmatt. Und da habe ich gelächzt, dann noch einmal wieder nach Bayern zu kommen und einmal die bayerischen Stücke zu spielen. Denn ich habe es ja in Baden oder in Österreich, wo ich auch immer engagiert war, ich habe es ja immer im Fernsehen gesehen, wenn die Kameraden hier die bayerischen Stücke gespielt haben. Da war ich ganz scharf drauf. Ich dachte, das möchte ich einmal.
Mitte der 1960er Jahre ist Gustl Bayerhammer am Salzburger Landestheater engagiert. Nah genug an München, um eine Rolle in »Das Bohrloch« oder »Bayern ist nicht Texas« zu ergattern, einer Produktion der Grünwalder Bavaria im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Regisseur Rainer Erler erzählt darin von einem geldgierigen bayerischen Provinznest, das nach Öl bohrt, auf Thermalwasser stößt und das große Geschäft wittert. Fritz Strassner spielt einen gestopften Bauern mit dem schönen Namen Bratzenhofer, der den Kragen nicht voll genug kriegen kann. Gustl Bayerhammer ist der Dorfdoktor Gerstl, der auf die Idee kommt, das heiße Wasser, das auf dem Grund vom Bratzenhofer sprudelt, auf seine geldsegnende Heilkraft untersuchen zu lassen.
Das Bohrloch, ausgestrahlt 1966 im ersten Programm, ist ein Film, an dem man heute noch sein Vergnügen hat. Für mich eine wunderbare Satire auf den damaligen bayerischen Bäderboom, inspiriert vom steilen Aufstieg Bad Füssings, vom vormals unbedeutenden Provinznest zum profitablen Kurort.
Wollen wir nicht hinein in den Bohrloch, Bratzenhofer?
Ja, was hast denn?
Bratzenhofer! Gerstl, das interessiert dich, du hast zu dir gekommen, ich zeig dir was. Da schau, Gerstl, was da hochkommt aus dem Bohrloch. Auf meiner Wiesen und keiner weiß was davon.
Kein Öl, nein.
Da riechst du es nicht, wie faule Eier.
Wasser, schwefelhaltiges Wasser, sonst nichts.
Trotz Volksschauspieler-Starbesetzung, neben Fritz Strassner spielen unter anderem Ludwig Schmidt-Wildi, Willi Schultes und Hans Stadtmüller mit, kommt das Bohrloch in Bayern nicht gut an. Der Bayerische Rundfunk sieht in dem für den WDR produzierten Film eine Verächtlichmachung bayerischer Lebensart. Bei der Wiederholung im ersten, 2 Jahre später, blendet sich der BR deshalb aus und zeigt stattdessen einen Komödienstadel.
Also ausgerechnet eine Folge jenes Formats, zu dessen Erfolgsgaranten Gustl Bayerhammer später werden sollte. Wozu es ohne das Bohrloch aber vielleicht nie gekommen wäre. Denn erst Rainer Erlers Film bedeutete für den bis dahin kaum bekannten Bayerhammer den Durchbruch.
Das berichtet Bayerhammer 1992 selbst im BR-Promi-Talk Showgeschichten und liefert dabei auch gleich noch eine Parodie des lispelnden Kollegen Ludwig Schmidt-Wildi ab.
Dann hat der Ludwig auf einmal zu mir gesagt, wo bist denn du jetzt? Und habe ich gesagt, in Salzburg, warum? Was machst denn du? Und ich gesagt, Theater spielen. Siehst du das, sagt er zu den anderen Alten, siehst du das, so blöd ist der, der spielt in Salzburg Theater, aber dass sie in München so einen nicht haben, das weiß ich, ja, lass ihn doch in Salzburg Theater spielen. Ich hab das nicht ganz ernst genommen, weil Ludwig, ich habe ihn bewundert, ich habe ihn geliebt, aber ernst genommen habe ich ihn nie. Bis der Erler dann beim Abschied von dem Film sagt, halt mir die Hand fest. Ich sage, grüß Gott, Dankeschön, auf Wiedersehen, wenn Sie wieder mal was haben. Und der hält mir die Hand fest und sagt, Sie, das ist sehr richtig, was der Schmidt-Wilde gesagt hat. Ja. Ja, nicht, ja, ja. Wenn ich in München einen Schauspieler gehabt hätte, den ich gekannt hätte und die Rolle besetzen hätte können, dann hätte ich ja nicht einen mir Unbekannten aus Salzburg genommen. Und mit diesem Gedanken im Hirn bin ich dann heimgefahren von Weildorf, da ist es gedreht worden, von Weildorf ungefähr 25 Minuten bis nach Salzburg, habe mein Auto hinten hingestellt und bin aufgegangen zu meinen Alten und habe gesagt, pack ein, wir gingen nach München.
...1966 gastiert Gustl Beyerhammer dann am Münchner Volkstheater, damals noch in der Sonnenstraße, in Der starke Stamm von Marie-Louise Fleißer. Er ist 44 Jahre alt, hat fast die Hälfte seines Lebens in der Provinz gespielt, aber mit einem Mal geht alles ganz schnell. Die große Therese Giese sieht ihn im Starken Stamm und ist hellauf begeistert. Sagen Sie mal, Beyerhammer, wo haben Sie sich denn so lange versteckt? Fragt sie ihn verwundert und empfiehlt ihn Hans Schweigert, dem Intendanten der Münchner Kammerspiele, der Beyerhammer prompt engagiert.
So, Pallemann. Ich bin heute schon mal da gewesen und hab dir nachgefragt. Weil ich mit dir ein wenig was zu reden hätte. Hast du Zeit?
Von mir aus, red.
1966. Ludwig Thomas Magdalena. Rudolf Vogel, damals der Star an den Kammerspielen, spielt den verwitweten Bauern Paulimann, dessen Tochter Leni auf die schiefe Bahn geraten ist. Gustl Beyerhammer gibt den scheinheiligen Bürgermeister Moosrainer, der Mitgefühl heuchelt, aber in Wahrheit die Chance wittert, dem angeschlagenen Bauern Haus und Hof abzujagen.
Ich komm nicht als Bürgermeister, ich komm gerade so. Weil der Rechte sitze ich mir ein wenig nieder.
Meinetwegen.
Wie geht's dir noch? Bist du recht verlassen? Es ist ein Kreuz ohrschichtig, wenn man älter wird und man ist das halt gar nicht mehr gewohnt. Es hat uns allesamt recht bedauert, dass der Marianne so bald sterben hat müssen. Allesamt im Dorf.
Wie Beyerhammer als Bürgermeister breitbeinig in die Bauernstube stiefelt, wie sich Vogel misstrauisch in sich selbst verschanzt, wie beide sich mit Blicken belauern. Das ist ganz großer Bauernwestern. Zwei Duellanten, geladen mit Neid und Missgunst vorm Showdown. Gustl Beyerhammer strahlt dabei nicht nur als Bürgermeister Selbstgewissheit aus, sondern auch eine Sicherheit als Schauspieler, als hätte er schon immer gemeinsam mit den Größten seiner Zunft an einem der ersten Häuser der Republik auf der Bühne gestanden.
Ein Glücksfall beim Start, dass Beyerhammer gleich zu Beginn in einem Stück von Ludwig Thoma spielen darf. Von einem Autor also, den er über alle Maßen schätzt.
Ich habe einmal in der Schule einen Verweis gekriegt. Der Schüler Beyerhammer musste mit einem Verweis bestraft werden, weil er in der französischen Stunde, in der ein schwerer Stoff behandelt wurde, in einem fremden Buche las. Und das hat mein Vater unterschreiben müssen. Und ich bin mit dem Verweisblatt in mein Zimmer gegangen, habe es in der Schulhilfe gelegt und auf einmal kommt mir mein Vater nach und sagt, was hast du denn da gelesen? Und so habe ich ihm sagen müssen, das war so ein Krimi-Heftel, Tom Mix räumt auf oder irgend so ein Scheiß. Und da hat er wieder gemacht und ist wieder gegangen und hat mir einen so dicken Wälzer auf den Schreibtisch geschmissen und gesagt, das musst du lesen, das ist der bayerische Shakespeare. Und das war Ludwig Thoma.
Gustl Beyerhammer wird rasch zu einer festen Größe an den Kammerspielen. Respektiert von den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als einer, der den Mund aufmacht. Im Personalrat zum Beispiel, dessen Vorsitzender er sogar zeitweise ist. In späteren Jahren, mit wachsender Popularität, meldet sich Beyerhammer vermehrt auch außerhalb des Theaters zu Wort, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. So wird er zur Galionsfigur einer Bürgerinitiative, die sich gegen das Vorhaben der Stadt München formiert, die in seinem Wohnort Krailing eine Mülldeponie ansiedeln will. Als die CSU den Vorzeige Bayern Bayerhammer in den 1980er Jahren für ihre Wahlwerbezwecke einspannen will, wettert er gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und im Dezember 1992, nach den Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen und Mölln, formiert sich in München gerade die erste Lichterkette. Auch da bezieht Bayerhammer im Telefoninterview mit dem BR Stellung.
Der richtige Weihnachtsfrieden und die Stimmung dazu stellt sich in diesem Jahr schlecht ein. Ich habe jetzt einige Male doch in dieser Adventszeit aus der Heiligen Nacht von Ludwig Thoma gelesen. Da stieß mir ein Satz immer auf, den der Josias darunter ruft zu Josef, der Herberge sucht. Ich kenn dich nicht, die, schon deretwegen, weil ich nicht mag. Wo's her bist, da gehst wieder hin. Das ist ein Satz, der könnte gar nicht aktueller sein. Und daran denke ich halt jetzt. Ich möchte nicht als Fremder hier in Deutschland jetzt Weihnachten feiern müssen. Und was sind die Fremden? Sie sind Menschen, wie wir auch.
Auf der Bühne der Kammerspiele in den 1960ern brilliert Gustl Bayerhammer vorzugsweise in bayerischen Stoffen. In den Werken des jungen Niederbayern Martin Sperr zum Beispiel, der gerade dabei ist, neben Franz Xaver Krötz das Volksstück zu revolutionieren. Bayerhammer spielt mit in seinen Stücken Landshuter Erzählungen und Gerettet, Sperrs bayerischer Übersetzung eines Sozialdramas des Briten Edward Bond. Die Inszenierung im Werkraum der Kammerspiele, das Debüt übrigens des späteren Regiegurus Peter Stein und ein Stück voller Sex und Gewalt, wird Skandal und Erfolg gleichermaßen. Damals lernt auch der junge Gerd Anthoff Gustl Bayerhammer kennen.
Begonnen hat es mit einem Stipendium vom Bayerischen Rundfunk. Das hieß damals Stipendium für die Nachwuchsförderung des einheimischen Sprecher- und Schauspielernachwuchses. Und da war einer der Lehrer, der Gustl Bayerhammer. Eigentlich sind aus diesem Jahrgang zwei Leute irgendwie doch rausgekommen, die eine einigermaßen ordentliche Karriere gemacht haben. Das ist die Ilse Neubauer und meine Wenigkeit.
Gerd Anthoff und Ilse Neubauer studieren unter Gustl Bayerhammers Anleitung eine Szene aus Gerettet ein. Für beide wird er zum Vorbild, Freund und Förderer, weil er sie bei Regisseuren und Produzenten empfiehlt. Anthoff steht in den 1970ern immer wieder am Bayerischen Staatsschauspiel gemeinsam mit Bayerhammer auf der Bühne. Anschauungsunterricht aus nächster Nähe.
Er war kein Schauspieler, der jetzt seine Persönlichkeit der Figur angepasst hat, sondern er hat die Figuren an seine Persönlichkeit angepasst. Und drum waren die Figuren immer Bayerhammer-Figuren, auch allein schon durch seine äußere Erscheinung. Er war ja eine imposante Figur mit seinem kärntelgefurterten Bauch und er war ja auch nicht klein. Also jede Figur war im Grunde eine Bayerhammer-Figur.
Das wirft eine Frage auf, die mich immer wieder beschäftigt, seit Bayerhammer, Clarin und Co. mit den Pumuckl-Platten meine kleine Kinderzimmerwelt betreten, die Bühne in meinem Kopf bespielt und meine Leidenschaft für Theater geweckt haben. Die Frage nämlich, wo das denn eigentlich herkommt, dass man sich für einen Schauspieler begeistert. Was mir mittlerweile klar ist, grob gesagt gibt's, wie Gerd Anthoff das schon angedeutet hat, zwei Kategorien von Darstellern. Die Verwandlungskünstler, Virtuosen darin, ein völlig anderer zu werden. Extrembeispiel Hans Clarin mit seiner radikal verstellten Pumuckl-Stimme. Und diejenigen, die die Kunst beherrschen, so zu sich selbst zu kommen, dass ihre Rolle durch sie hindurch scheint. Die sich also nicht in eine Figur verwandeln, sondern sich ihre Figur einverleiben. Gustl Bayerhammer besaß diese Gabe und wurde immer besser darin, je älter er wurde.
Das hat auch Ilse Neubauer beobachtet und in einem BR-Fernsehporträt über Gustl Bayerhammer, den Übervater der bayerischen Volksschauspieler, geschildert.
Besonders in seinen letzten Rollen kommt etwas in seine Darstellung rein, wo er so ein bisschen an Heinrich George erinnert, auch äußerlich ein bisschen, wo er eigentlich fast gar nichts mehr machen muss. Was sehr gute Schauspieler, wenn sie alt werden, können es fast alles weglassen. Das konnte er nicht mehr lang genug ausspielen, da ist er dann gestorben. Aber man merkt es schon.
Mehr noch vielleicht als ein Schauspieler war Gustl Beyerhammer eine Naturgewalt. Das bekommen nur wenige hin, nach allen Regeln der Kunst zu einem derart unverfälschten Ausdruck zu kommen.
Sein Bayerisch, es war halt ein absolut authentisches Bayerisch. Ein Bayerisch, das nie krachert wurde, es sei denn, das Kracherte wurde als Stilmittel benutzt. Dann hat er das schon gekonnt. Aber er war ein oft nachdenklicher und sensibler Schauspieler. Er war ja auch privat kein kracherter Mensch. Er war kein Mir-sein-Mir-Bayer.
Gustl Beyerhammer wollte, wie er das einmal schön plastisch ausgedrückt hat, kein Wapperl am Arsch. Wollte sich in keine Schublade stecken lassen, wie der Meister Eder das mit dem Kobold Pumuckl manchmal tut. Ja, er hat sogar mal gesagt, das Etikett Volksschauspieler, in Bayern ja eigentlich ein Ehrentitel, den man sich redlich verdienen muss, sei ihm zu eng. Gegen das Image des Bilderbuch Bayern hat er mit ebensolcher Kraft und Konsequenz angespielt, wie er es selber mit aufgebaut hat.
Diese Ambivalenz kommt vor allem daher, dass sich Gustl Beyerhammer bei seinen Rollen zunehmend auf die Mundart verlegt. Anspruchsvolle Stoffe wie die Stücke des sogenannten kritischen Volkstheaters von Ludwig Thoma, Marie-Louise Fleißer oder Martin Sperr gehören ebenso zu seinem Repertoire wie die volkstümliche Unterhaltung. Beyerhammer spielt zum Beispiel regelmäßig im Fernsehen im Komödienstadel mit oder im königlich-bayerischen Amtsgericht, in dem er auch den Prolog spricht, den viele noch heute auswendig mit hersagen können.
Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig.
Für manche steht die Serie Das königlich-bayerische Amtsgericht heute selber für die gute alte Zeit, als die Fernsehwelt noch in Ordnung war. Ausgemachten Schmarrn gab es freilich auch damals schon. Das Amtsgericht mag zwar keine Avantgarde gewesen sein, aber zum Schmarrn gehörte es auch nicht. Überhaupt, Gustl Beyerhammer scheint sich von Schund weitgehend ferngehalten zu haben. Man muss schon sehr tief im Archiv graben, um ein paar echte Sünden hervorzuholen.
Saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst, saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst, da. Saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst, saufst, na stirbst, und saufst du nicht, stirbst, da.
Ist das noch Gesang oder doch eher Gepolter? Im günstigsten Fall lässt sich dieses musikalische Fundstück als experimenteller Sprechgesang begreifen.
Das abschließende Urteil bleibe an dieser Stelle der Hörerin und dem Hörer selbst überlassen.
Auch im Fernsehen kommt Gustl Beyerhammer dem Gemütskitsch nicht immer aus. Die Drehbücher der ab 1984 für ZDF und ORF gedrehten weiß-blauen Geschichten, in denen Beyerhammer meist in Lederjoppe und Kniebundhosen gern ein Zamperl an seiner Seite durch eine malerisch-bajuwarische Berg- oder Kleinstadtkulisse wie aus dem Reiseprospekt stapft, schmieren dem Publikum manchmal schon arg viel Schmalz aufs Brot. Gezeigt wird keine heile, aber eine doch leicht heilbare Welt, in der es nur eine Beyerhammer-Figur mit dem Herzen am rechten Fleck und gesundem Menschenverstand im Hirn braucht, um das bedrohte Idyll wiederherzustellen. Dass das nicht einmal die halbe Wahrheit ist, weiß Beyerhammer selbst, der deshalb auch ganz andere Figuren spielt.
Gebrochene und Gescheiterte, Gschwäuschädel und Großkopferte. Ludwig Thomas Witteber zum Beispiel in einer Verfilmung fürs ZDF 1975.
Nimm die Fetz am Linz. Du bist ein Mannsbild, von dir verlange mehr als wir von einem dummen Frauenzimmer. Was geschehen ist, ist geschehen und du machst es nicht anders. Also gib mir Ruhe.
Aber nachschmeißen kann ich's.
Nein, das kannst du nicht, weil du kein Haus rechnet hast, Teuerin.
Das möchte ich sehen. Aber solche Person in einem Haus bleiben darf, das heißt, mir der Unzugvorschub leisten. Das müsstest du mir anzahlen.
Schon dann willst du mir ins Haus setzen. Du?
Ja, weiß, was war das?
Gendarme kümmert das gar nichts. weil das ist was Privates. Aber geh noch hier und sag dein Vater auch. Reinkommen tust du mir nicht mehr, das merkst du.
Die Titelfigur von Ludwig Thomas Roman, ein verwitweter Bauer, der mit seiner Magd anbandelt und dadurch mit seinen Kindern über Kreuz gerät, begleitet Beierhammer sein ganzes Schauspielerleben lang. Er verkörpert den Wittiber in einer Fernsehverfilmung, liest den Roman für den BR-Hörfunk ein und spielt ihn in einer Bühnenfassung am Münchner Volkstheater. 1986, während einer Wittiber-Vorstellung, erleidet er einen Herzinfarkt.
So steht er schon einmal mit einem Bein im Jenseits, an dessen wohl schönster Ausmalung er maßgeblichen Anteil hat.
Und? Pfui, Arbeit. Oh mein.
Was?
Ja, gerade jetzt im Augenblick hätte ich viel dringende Geschäfte. Herr Portner, könnt ihr bitte schön wieder gehen? Ich komme anders mal.
Wir haben was redet miteinander.
So? Was geht's? Soll ich gegen was besorgen? Gehen.
Es geht um einen Brandner Kasper.
In Der Brandner Kasper und das Ewigleben am Münchner Residenztheater zeichnet Regisseur Kurt Wilhelm, der sonst vor allem für Funk und Fernsehen tätig ist, das Idealbild eines Himmels der Bayern. Basierend auf einer Novelle seines Ur-Ur-Großonkels Franz von Kubell erzählt er die Geschichte vom Büchsenmacher Kasper Brandner, der den Bondelkramer, also den personifizierten Tod, der ihn holen soll, mit Schnaps abfüllt, um sich 18 zusätzliche Lebensjahre zu ergaunern. Als der Portner, der Himmelspförtner, dem Bondelkramer die Hölle heiß macht, gelingt es dem verzweifelten Knochenmandel, dann aber doch den Brandner zu überreden, einen Blick ins Paradies zu werfen. Und siehe da, der Brandner besinnt sich eines Besseren. Den Titelhelden spielt Fritz Strassner, der Bondelkramer wird zur Paraderolle von Toni Berger und den Himmelspförtner verkörpert idealtypisch Bergers alter Spätzl aus frühen Sigmaringer Theatertagen, Gustl Beierhammer.
Als wäre Petrus persönlich vom Sockel eines heiligen Standbilds gestiegen und Fleisch und Blut geworden.
Ich was mit dem?
Das frage ich dich.
Ja, du?
Drückt ist er noch.
So.
Herum sollte er sehen.
Ja.
Er wird ums Paradies betrogen.
Ja, wie das?
Und sein Enkelkind ist um 18 Jahre zu früh da.
Beim Beierhammer, der hat eben aufgrund seiner Statur, aufgrund seines Timbres, aufgrund seiner Herzensbildung, war er dafür wie gespuckt drauf.
Auch Yvonne Brosch ist im Brandner Kasper mit dabei. Als junge Schauspielerin gibt sie über 600 Vorstellungen lang das Marei. So herzlich wie der Portner die Tochter vom Brandner am Himmelstor begrüßt, so freundlich heißt auch Beierhammer Yvonne Brosch am Residenztheater willkommen.
Also das war normal und schön zu wissen, dass ein so anerkannter, berühmter Schauspieler, eine junge Schauspielerin, die frisch von Regensburg gekommen ist, so normal empfängt und mit ihr weiterarbeitet. Also ohne jetzt, pass mal auf, jetzt sage ich dir mal was, sowas gab es überhaupt nicht.
Der Gustl war der aggressionsloseste Mensch, der mir in diesem Theater- und Fernsehumfeld in Erinnerung ist. Wenn links und rechts alles schief ging, wenn die Kollegen langsam sich in Hysterie reingesteigert hatten, der Gustl blieb immer ganz ruhig, war wie ein Fels in der Brandung, ist nie ausfallend, nie unfreundlich geworden. Das, würde ich sagen, war eigentlich mit der schönste Aspekt unserer Arbeit.
Beierhammers ausgleichendes Talent wird auch bei den Proben zum Brandner Kasper dringend benötigt. Hinter den Kulissen scheppert es heftig. In den ersten Vorstellungen, ehe Fritz Strassner übernimmt, spielt Hans Bauer die Titelrolle, der aber aussteigt, weil er das Stück für Blasphemie hält. Und Kurt Meisel, damals Intendant am Residenztheater, findet den Stoff unsäglich und hintertreibt die Regie von Kurt Wilhelm, wo er nur kann.
Jeden Vormittag musste ich zuerst zu Herrn Meisel. Dann hat er gesagt, Frau Brosch oder Fräulein Brosch, ich weiß nicht, wie das damals hieß, sagte, Sie spielen das so, wie ich das will. Dann kam ich runter auf die Probe und dann hat der Kurt gesagt, geh Schatzel, geh, du lass dir für nichts einreden, du spielst so, wie ich das will. Aber ich habe natürlich geheult, ist ja klar. Und da war eben der Gustl auch einer gekommen, jetzt komm, denk doch nicht, mach das normal und so. Da war er wirklich der ruhende Pol, wirklich.
Zu dieser Zeit ist Gustl Beyerhammer bereits ein Volkstheaterheiliger. Weil er zudem einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat, wird er so zu einer Art Schutzpatron für Kolleginnen und Kollegen, die nicht so unantastbar sind wie er.
Wundert mich nicht, dass so einer auch im Fernsehen für Recht und Gerechtigkeit gesorgt hat.
Wenn es eine Kindsentführung wäre, mit Erpressung, also Kidnapping, dann hätten die schon längst von sich hören lassen. Und außerdem verschiedene Zeugen aus dem Park, wo sie auf den Bildern wiedererkannt haben.
Am 9. Januar 1972 tritt Kommissar Melchior Feigl seinen Dienst als Chef der ersten Mordkommission in München an, im ARD-Tatort. Münchner Kindl heißt Feigls erster Fall. 15 werden es am Ende insgesamt sein.
Gustl Beyerhammer spielt diesen Melchior Feigl als Beamten, der einerseits mit der entsprechenden Gründlichkeit ermittelt, andererseits Vorgesetzten mit Renitenz begegnet und Dienstvorschriften gern großzügig auslegt.
In Feigls Ermittlerteam Helmut Fischer als Ludwig Lenz.
Sie müssen über den Madermeier ein paar Erhebungen machen, Lenz.
Ja, was soll ich denn dann noch erheben?
Haben Sie sich über nichts gewundert?
Höchstens darum, wozu ich die Zentimeter nachmessen musste zwischen den Hausschuhen. Warum?
Aber Lenz, es hat ja nur den Sinn gehabt, den Mann für ein paar Sekunden aus dem Zimmer zu bringen.
Melchior Feigl kann grantig werden. Viel öfter grübelt er aber. Über die Welt und die gesellschaftlichen Verhältnisse und natürlich über seine Kriminalfälle, die er mit dem Kopf statt mit der Knarre in der Hand löst. Die Dienstpistole zückt er selten. Eigentlich müsste er eher eine Lupe bei sich tragen. Feigl ist einer, der genau hinschaut und kombiniert, wie Sherlock Holmes. Und das Verhältnis zu Assistent Lenz erinnert auch an das des Meisterdetektivs zu seinem Sidekick, Dr. Watson.
Sonst ist Ihnen nichts aufgefallen?
Tut mir leid, nein. Für mich ist dieser Fall so klar, dass ich wirklich nicht weiß, was ich dann noch abklären soll.
Nehmen wir einmal an, Sie hätten eine Frau.
Herr Feigl, ich habe eine Frau.
Ganz im Gegensatz zu Melchior Feigl, der tatsächlich alleinstehend ist, seit seine Frau verreist ist, wie er sagt. An seiner Seite dafür in den ersten Tatortfolgen Dackel Oswald.
Gib mir Ruhe, Oswald. Ein anständiger Hund frisst nur einmal am Tag. Ja, nicht widersprechen.
Wie sich Feigl in der Küche mit seinem Dackel unterhält, das erinnert fast schon ein wenig an den Meister Eder und seinen Pumuckl.
Bis 1981 spielt Gustl Beyerhammer den Kriminaler. Dann mag er nicht mehr. Das war ihm zu fad auf Dauer, wie Ilse Neubauer weiß, die gut mit Beyerhammer befreundet war.
Als Kommissar, da wirst du halt sehr berühmt, aber du hast kaum Spielmöglichkeiten. Ein Kommissar muss immer selber sagen. Man befragt die Leute, wo sie waren. Man schaut misstrauisch oder mitleidsvoll und das war's dann schon, gell?
Außerdem ist so eine Serienfigur auch so ein Wapperl am Arsch, das verhindert, dass man in anderen Rollen besetzt wird. Als Beyerhammer die Rolle des Schreinermeisters Eder angeboten bekommt, zögert er deshalb. Letztlich ist es seine Frau Irmgard Henning-Beyerhammer, die ihm zurät.
Ich habe gesagt, das war doch jetzt gar nicht schlecht, das bist du schon in einem gewissen Alter, so als Abschluss, also eine Kinderserie. Weil wir haben immer Kindermärchen gespielt in jedem Theater. Und dann hat er sich das überlegt und durch den Kopf gehen lassen und dann hat er gesagt, ja, das mache ich.
Für uns alle war klar, dass Gustl Beyerhammer der Meister Eder ist. Wir haben nie über die Besetzung von dem Meister Eder gesprochen. Das hätten wir sicher nur dann, wenn der Gustl Beyerhammer gesagt hätte, das macht er nicht.
Ulrich König ist Regisseur der beiden Staffeln der Pumuckl-Fernsehserie, die in den 80er Jahren entsteht. Der Schreinermeister Franz Eder wird zum einzigen Wapperl, gegen das Beyerhammer ausnahmsweise nichts einzuwenden hat. Anfangs muss Ulrich König bei Beyerhammers Eder-Werdung allerdings etwas nachhelfen.
Als wir am Anfang gedreht haben, war der Gustl noch sehr wuchtig, sag ich mal. Er hatte die Haare nach hinten gekämmt und war also dieser gestandene Tatortkommissar. Und ich habe als junger Regisseur mir überlegt, was mache ich, um das wegzukriegen, und habe was spontan gesagt. Du weißt schon, wer meine Idealbesetzung für den Meister Eder wäre. Dann kriegt er riesige Augen und sagt, wer? Dann habe ich gesagt, Dr. Albert Schweitzer. Und da kriegt er also noch größere Augen und sagt, das kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, du Gustl, natürlich kannst du das, deswegen wollen wir ja mit dir arbeiten. Und dann hat er gesagt, da muss ich jetzt nachdenken. Dann hat er sich zurückgezogen und dann kam er nach einer halben Stunde wieder an und hat gesagt, ja, also okay, das machen wir. Und dann haben wir was gemacht, was ich auch ganz witzig fand. Wir haben gesagt, wir brauchen dich ein bisschen älter. Und dann haben wir mit Zinkweiß ihm die Koteletten und den Schnurrbart ein bisschen grau gemacht. Und was für mich total witzig war, bei der zweiten Staffel war es dann original schon so gewachsen.
Das vormals streng zurückgekämmte Haar etwas zerzauster. Der Schnauzbart buschig, wie auf dem Briefmarkenkonterfei des Urwaldarztes Albert Schweitzer. So wird Bayerhammer zum idealen Eder, der sich geradezu aufopferungsvoll um seinen Kobold kümmert. Zu erleben zum Beispiel in Pumuckl und der Pudding von 1982, wo er sich sogar für ihn an den Herd stellt, statt an die Werkbank, obwohl das so gar nicht seine Stärke ist.
Jetzt müssen wir zuerst die Eier herrichten. Jetzt pass auf, dann nehmen wir eine Schüssel.
Hinrichten müssen wir die Eier?
Nein, die müssen wir zuerst einmal trennen, weißt du?
Ach so, die sind zusammengenäht.
Ach wo, man muss das Eigelb vom Eidotter trennen.
Aha.
Na, den Eidotter vom Eiweiß.
Eiweiß, der Dotter das denn?
Regisseur Ulrich König ist zu Beginn der Produktion 27 Jahre jung, Gustl Bayerhammer mehr als doppelt so alt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Fast ein wenig wie zwischen dem Meister Eder und seinem Pumuckl. Tatsächlich spricht König den kleinen Kerl am Set selbst, weil die Bilder der Trickfilmfigur natürlich erst nachträglich auf die Aufnahmen gelegt werden und Hans Clarin dem Kobold seine Stimme erst im Synchronstudio leiht, übernimmt der Regisseur den Part bei den Dreharbeiten selbst.
Das ist schon ganz schön was los hier. Ui, was ist denn das? Ja, das ist ja viel besser als wie Tiere.
Und manchmal spielt er Bayerhammer auch Streiche, wie der Pumuckl dem Meister Eder.
Bei dem Pudding zum Beispiel musste er 4 Portionen Schokoladenpudding essen und war sowas von pappsatt, dass er gesagt hat, jetzt esse ich mal 3 Wochen keinen Pudding mehr. Und daraufhin bin ich ans Telefon, habe seine Frau angerufen und habe gesagt, die Irmi soll doch mal Schokoladenpudding machen, den wünscht er sich so.
Ui, darf ich auch von dem Bier?
Ja, aber höchstens 3 Schluck.
3 Schluck, ja, und dann vielleicht noch 3 Schluck und noch 3 Schluck.
Prost, Pumuckl, du hast recht.
Gustl Bayerhammer ist ein Genussmensch, der deftiges Essen, ein Bier dazu und nach getaner Arbeit einen guten Feierabend-Whisky zu schätzen weiß. Und er liebt die Geselligkeit. Bereits seit 1953 ist er bei der Schlaraffia, einem Männerbund zur Pflege von Freundschaft, Kunst und Humor, dessen Mitglieder sich Ritternamen geben. Der von Gustl Bayerhammer lautet Skip Sven Kneißl. Ein Jahr vor seinem Beitritt hat Bayerhammer am Theater in Tübingen den Lumpensammler Matthew Skips in Christopher Frys Komödie Die Dame ist nicht fürs Feuer gespielt. Über die Jahre steigt Bayerhammer vom Hofnarren zum Münchner Oberschlaraffen auf. Als solcher muss er Tischreden vorbereiten für die Sippung jeden Mittwochabend. Diese regelmäßigen Schlaraffentreffen sind ihm heilig.
Er hatte 2 Sachen, die ihm nicht gepasst haben. Das war, wenn er mittwochabends lange drehen musste, weil da ging es dann um 8 oder so los und er wollte noch nach Hause und sich umziehen und fertig machen. Und wenn es am Donnerstag zu früh wurde. Also wir mussten praktisch immer so planen, was ja kein Problem war, dass er mittwochs dann so um 4 Uhr gehen konnte und am Donnerstag nicht vor 11 Uhr dran war.
Das Wort Schlaraffe wurzelt im Mittelhochdeutschen. Ein Sluraffe ist ein sorgloser Genießer. Doch zwischen den Arbeiten an der ersten und der zweiten Pumuckl-Staffel ist es für Gustl Bayerhammer vorbei mit dem Genuss ohne Reue. Der erste Herzinfarkt. Er muss sein Leben umstellen. Leichte Kost, Diätkekse und keine Rothändle-Zigaretten mehr, von denen er zeitweilig an die 60 am Tag gequalmt haben soll. Seine Eude, Irmgard Henning Bayerhammer, überwacht seinen Lebenswandel. Und sie, die für ihn zurückgesteckt hat, steht nun noch ein paar Mal neben ihm vor der Kamera. In zwei Pumuckl-Folgen ist sie dabei und in einer Episode der Weißblauen Geschichten. In Das Echo vom Karfunkelsee spielt er einen alten Förster und sie dessen Haushälterin, die sich um sein Wohlergehen sorgt. Eine Rollenverteilung fast wie im richtigen Leben.
Was ist denn? Gehen Sie schon wieder fort, Herr Förster?
Ich muss, leider.
In letzter Zeit gefallen Sie mir gar nicht mehr. Immer so umtriebig. Stimmt doch was nicht.
Was soll denn da nicht stimmen?
Die Aufnahme stammt von 1992, etwa ein Jahr vor Gustl Beyerhammers Tod. Gealtert, etwas müde und vor allem deutlich hagerer sieht er aus als früher.
Den zweiten Herzinfarkt überlebt Beyerhammer nicht. Er stirbt mit 71 am 24. April 1993. Bei der offiziellen Trauerfeier auf dem Münchner Waldfriedhof drängt sich die Prominenz. Die Beisetzung auf dem Friedhof von Krailing dagegen findet im engsten Familienkreis statt.
Da waren nur wir drei, unsere Oma, unsere Mutter, unser Vater da und ein Trompeter. Das war ganz privat.
Florian, Fabian und Sebastian Beyerhammer haben die Grabplatte ihres Großvaters beim Friedhofsbesuch an diesem eisigen Dezembervormittag vom Schnee befreit. Jetzt buddeln sie auch noch außen um die Platte im Schnee herum.
Was wir jetzt hier suchen müssen, ist der Pumuckl. Hier hat irgendeiner mal vor langer, langer Zeit einen Pumuckl abgestellt am Grab. Und der steht immer und...
Die Beyerhammer-Enkel, alle drei erwachsene Männer in ihren 40ern, graben ohne Handschuhe im Schnee, bis ihre Finger vor Kälte blau sind. Aber es hilft nichts. Die Pumuckl-Figur bleibt verschwunden.
Damit braucht man Leim.
Sehen kann ihn ja nur der Gustl.
Der Pumuckl bleibt unsichtbar. Was sonst? Wie es sich gehört für den kleinen Kobold, aber für Gustl Beyerhammer? Auch der ist nirgends zu sehen in München. Keine Brunnenfigur am Viktualienmarkt, keine Bronzefigur an der Münchner Freiheit wie der Monaco-Franze Helmut Fischer. Schade. Aber gut, wahrscheinlich hat Gustl Beyerhammer das gar nicht nötig, um in Erinnerung zu bleiben. Er hat seine eigene Nachlebensversicherung. Nicht in Gestalt eines überlebensgroßen Denkmals, sondern in Form eines kleinen, unsichtbaren Kobolds, der in einer Schreinerwerkstatt herumspukt. Und in unseren Köpfen den Schreinermeister Eder mit buschigem Albert-Schweizer Schnauzer untrennbar an seiner Seite.
Pumuckl hat dazu beigetragen, dass er nie vergessen wird. Nie vergessen wird. Wird er von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Serie wird gezeigt. Hätte er jetzt nur noch einen Tatort gemacht oder andere Sachen, ich glaube, dann wäre er langsam in Vergessenheit geraten. Aber Pumuckl ist so eine Serie, die wird einfach immer wieder gezeigt. Und deswegen wird der Name auch unvergessen sein.
Zum Glück. Ja. Zum Glück.
Kommissare gibt es inzwischen zum Saufen dann, aber Meister Eder gibt es ja bloß einen.
Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Ich habe mir mal 1945, wie ich in die Provinz gegangen bin, habe ich mir gewünscht, an eines der beiden großen Münchner Theater zu kommen. Die waren alle zwei, das ist in Erfüllung gegangen. Dazu kam das Fernsehen und der Funk. Es ist viel mehr geworden, als ich mir überhaupt wünschen konnte.
Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Und vielleicht sagen Sie, das hat jetzt Spaß gemacht, die alten Sachen wieder einmal zu hören. Ihr Gustl Beyerhammer.
Der Hammerbeyer, Volksschauspieler Gustl Beyerhammer. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold. Es sprachen Ruth Geiersberger und der Autor. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Christoph Leibold. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.